San Juan, Puerto Rico, Thanksgiving 1980. Die Hitze der Straße klebt noch auf dem Asphalt, als Esteban de Jesus in seinem Wagen durch die Straßen fährt. Wobei fährt ist nicht ganz richtig. Er schlingert mehr, als dass er geradeaus lenkt. Denn der Boxer, der mehrfache Weltmeister im Leichtgewicht, ist high. In seinem Blut ein Speedball, eine hochgefährliche Mischung aus Kokain und Heroin. Die Wirklichkeit verschwimmt immer mehr. Seine Sinne sind getrübt, Esteban ist fahrig, überdreht und leicht reizbar. Dann ein kleiner Verkehrsdisput. Ein Streit durch die Windschutzscheibe mit einem anderen Fahrer, der aber eskaliert. Aus lauten Worten wird gebrüllt. Dann setzt es bei Esteban de Jesus aus. Er springt, schreiend, aus dem Auto, zieht eine Pistole und drückt ab. Der 18-jährige Bauarbeiter Roberto Cintron González wird tödlich getroffen und Esteban de Jesus, einst die große Boxhoffnung Puerto Ricos, verhaftet.
Ich wusste nicht einmal, dass ich jemanden getötet hatte. Meine Frau musste es mir sagen. Ich war so high. Es tut mir leid, was ich getan habe.
Es ist der vorläufige Höhepunkt eines langen, schleichenden Absturzes, der Fragen aufwirft. Wer war Esteban de Jesus und was trieb ihn in den Abgrund? Die wahre, tragische Geschichte eines gefallenen Boxers, der Täter und Opfer gleichermaßen ist. Opfer eines Systems, das Sporthelden ausnutzt und bei Problemen fallen lässt. Und Opfer des moralischen Versagens der Gesellschaft der 80er im Umgang mit AIDS.
Ich habe ihn umarmt. Ich habe ihn geküsst, weil er ein Mensch war und weil ich ihn respektiert habe.
Eine Geste seines größten Gegners im Ring, die zeigt, dass dieser Fall mehr ist als ein Mord im Drogenrausch.
Man nimmt sich, was man will.
Dann wilde Gerüchte entstanden.
Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall des Boxers Esteban de Jesus. Im Fall eines Mannes, der einst im Rampenlicht stand und am Ende im Schatten starb. Eine Geschichte über Ruhm, Rausch und Reue und eine letzte große Geste am Sterbebett. Doch um das ganze Gewicht dieser Tragödie verstehen zu können, muss man die Geschichte von Esteban de Jesus von Anfang an erzählen. Und dazu mussten wir, anders als ihr das bei Tatort Sport gewohnt seid, viele O-Töne von KI nicht nur overvoicen lassen, sondern direkt einsprechen lassen, weil sie eben nur in gedruckter Form überliefert sind und zumindest uns bei der Recherche zu dieser Folge leider nicht als originale Tondokumente vorlagen. Geboren wurde Esteban de Jesus am 2. August 1951 in Carolina, Puerto Rico. Er wuchs in einem rauen sozialen Klima auf. Carolina war nicht irgendein Ort, sondern einer mit einem Namen, der allein schon wie eine Warnung klang. El Pueblo de los Tumba Brazos, die Stadt der Armhacker. Dieser Beiname geht zurück auf die Zeit der großen Zuckerrohrstreiks in den 1930er Jahren. Arbeiter, die unter kolonialer Ausbeutung und miserablen Arbeitsbedingungen litten, griffen zu Macheten, um sich gegen Polizeieinheiten zur Wehr zu setzen. Die Konfrontation damals eskalierten und viele verloren ihre Arme oder gar ihr Leben. Carolina wurde so zum Synonym für brutalen Widerstand. Wer hier aufwuchs, der lernte früh, Stärke ist überlebenswichtig. Und auch Esteban lernte das und er lernte auch schnell, sich zu verteidigen. Als Jugendlicher, da verteidigte er zum Beispiel einmal einen Lehrer gegen einen Angreifer. Nicht aus Heldentum, sondern aus Reflex. Das war das Resultat der täglichen Konfrontation mit Gewalt, Resultat eines Lebens auf der Straße zwischen Unsicherheit, Improvisation und Wut. Und als ihn Freunde Mitte der 60er in ein Boxgym schleppten, war das eher Zufall als Plan, aber es sollte Estebans Leben für immer verändern, erzählte er später in Interviews.
Ich interessierte mich eigentlich nicht für Sport, mochte die Schule nicht und lief oft von zu Hause weg. Aber dann, den Boxsport zu finden, war das Beste, was mir je passiert ist.
Boxen war sofort sein Ding. Hier zeigte Esteban großes Talent. Als Amateur, da feierte er 28 Siege, kassierte kaum eine Handvoll Niederlagen und er wechselte zwei Wochen vor seinem 18. Geburtstag dann ins Profilager. Er kämpfte erst in Puerto Rico, später in Venezuela und dann in den USA. Mit gerade mal 21 Jahren konnte Esteban de Jesus bereits eine beeindruckende Bilanz von 33 Siegen bei gerade mal einer Niederlage vorweisen. Er war jung, explosiv, technisch versiert, eigentlich ein kompletter Kämpfer und in seiner Heimat Puerto Rico bereits ein Volksheld. Hier war er Projektionsfläche einer ganzen Generation, ein Junge aus der Arbeiterklasse, der Kolonialmacht USA mal zeigte, was Nationalstolz bedeutete. Das und seine boxerische Klasse, sein schneller Stil, die messerscharfen Konter, seine Ruhe, selbst wenn es im Ring mal chaotisch zugehen sollte, machten ihn schnell zum Star. Und dann kam der Kampf, der alles verändern sollte. Am 17. November 1972, da trat Esteban im Madison Square Garden gegen Roberto Duran an. Zu einem Fight, der mehr war als nur ein Boxkampf. Es war seine Chance auf den internationalen Durchbruch und die Geburtsstunde einer großen sportlichen Rivalität, die die 70er Jahre im Leichtgewichtsboxen bestimmen sollte. Eine Rivalität, die aber auf dem Boxring begrenzt war. Außerhalb verstanden sie sich und vor allem sie respektierten sich. Der Madison Square Garden in New York, die bedeutendste Boxbühne der Welt. Und sein Gegner dort, wie gesagt, Roberto Duran, Weltmeister, ungeschlagen, ein Phänomen. Duran in Panama, ein Nationalheiliger, berüchtigt für seinen aggressiven Stil, den viele Boxexperten damals für unbesiegbar halten. Nicht aber Estebans Coach Gregorio Benitez, der hat vor dem Kampf großspurig getönt.
Ich erwarte, dass mein Mann Duran bis zur 8. Runde ausknockt.
Das klappt zwar so nicht ganz, aber Esteban liefert trotzdem. Er legt einen Auftritt hin, der alle schockt, inklusive seines Gegners. Schon in der ersten Runde landet er einen linken Haken. Präzise, eiskalt und mit voller Wucht. Duran fällt. Und am Ende des Kampfes ist De Jesus Sieger nach Punkten.
The winner by unanimous decision, Esteban De Jesus.
Der Niederschlag war der erste Makel auf Durans bis dahin weißer Weste und der größte Moment im Leben von Esteban de Jesus. Das schreibt der Boxkolumnist Jorge Perez bei Weiß.
Esteban war bei den Fans beliebt. Er war bereits der beste Boxer Puerto Ricos zu dieser Zeit. Aber als er Duran besiegte, wurde er zum Idol.
Und das, obwohl es in diesem Kampf gar nicht um einen Weltmeistergürtel gegangen war. Um den nach Version der WBA ging es dann erst beim Rückkampf zwei Jahre später, 1974 in Panama City. Duran kämpft vor heimischem Publikum wie ein Berserker, getrieben von der Wut über die Niederlage zwei Jahre zuvor. Er drängt Esteban in die Ecke und diesmal schlägt er ihn nieder. Und in der 11. Runde ist dann Schluss, diesmal mit Duran als Sieg.
The count is being picked up. He looks like he's not getting up. He's sitting down there very comfortably. He's not getting up. He cannot. It's all over. It's over. They have awarded it to Roberto Duran. He keeps his title. Roberto Duran, the victor in his hometown in Panama.
Der dritte Kampf folgt dann 1978 in Las Vegas. Und diesmal geht's um alles. Um Robertos WBA-Titel und um Estebans WBC-Titel, den er mittlerweile mehrfach schon verteidigt hat. Es geht also um die Vorherrschaft im Leichtgewicht. De Jesus knockt Duran erneut zu Boden, doch der rappelt sich wieder auf und er schlägt zurück. Runde um Runde wird er immer erbarmungsloser, bis De Jesus dann in der 12. Runde selbst zu Boden geht. Duran ist der strahlende Sieger und De Jesus nach diesem Kampf ein gebrochener Mann. Esteban de Jesus, das war nicht einfach nur ein Boxer, er war ein junger Mann, der nie gelernt hatte, auch mit Erwartungen umzugehen. Nach dem ersten Sieg über Roberto Duran, da war er plötzlich ein Volksheld. Doch Ruhm, vor allem auch im Sport, ist leider sehr flüchtig. Die Erwartungen der Öffentlichkeit, die Erwartungen von Fans, Sponsoren, Medien, diesen Triumph immer und immer wieder zu wiederholen, wurde für ihn zu einer enormen Bürde. Der Druck auf ihn wuchs und wuchs und selbst als er in der Öffentlichkeit immer noch gefeiert wurde, war er im Inneren schon relativ leer.
Er war ein großartiger Ehemann, ein großartiger Bruder, ein großartiger Sohn, ein großartiger Vater, ein großartiger Freund. Aber leider hatte er dieses Problem.
So charakterisiert der Journalist Sugar Thier den Boxer und Menschen Esteban de Jesus. Und das Problem, das er hier meint, das waren Drogen. Und mit denen kam Esteban schon früh in Kontakt. Schon als Jugendlicher in den Straßen von Carolina, lange vor seinem ersten Kampf gegen Duran. Marihuana, später Kokain, der Einstieg war niedrigschwellig. Auf der Straße, nach dem Training, auf Partys, mit Freunden und vor allem meist mit seinem Bruder Enrique. Der war nicht nur Trainingspartner, sondern auch Begleiter auf Estebans Drogenweg in den Abgrund. Gemeinsam rutschten sie ab, zuerst ins Kiffen, dann ins Schnupfen und später in den intravenösen Konsum. Mehrmals hatte Esteban versucht, von dieser Sucht wieder loszukommen. Mit Hilfe seiner Frau, durch Aufenthalte bei Spezialisten, mit der Unterstützung eines Psychiaters aus Mexiko. Ja, sogar ein Priester wurde konsultiert, um ihm die Drogen auszutreiben, aber nichts half dauerhaft. Denn Drogen waren in seinem Umfeld einfach zu normal, omnipräsent und zu etabliert. Das erkannte er später.
Du gehst auf eine Party. Jemand reicht dir was. Du fühlst dich gut. Du machst weiter. Und wenn du die Augen aufmachst, ist es zu spät. Du bist schon süchtig.
Kokain als Aufputschmittel vor dem Training oder Wettkampf. Heroin, um den Körper nach brutalen Fights ruhig zu stellen. Dann die Mischung Speedballs, Kokain und Heroin in einer Spritze. Gemischt, ein schneller Flug zwischen Rausch und Ohnmacht. Es war ein riskanter, tödlicher Cocktail und für Esteban bald tägliche Routine. Seine Trainer wussten davon. Manny Siaka, einer seiner letzten Coaches, bekannte später sogar offen das hier.
Er war ein großartiger Boxer und ein großartiger Mensch. Aber die Drogen, sie haben sein Leben aufgefressen.
Aber weder Siaka noch andere Trainer griffen ein. Auch weil in den 1970ern das Doping- und Drogenbewusstsein im Profisport kaum existent war. Es ging vor allem darum, zu kämpfen, zu gewinnen und zu kassieren. Alles andere war nebensächlich. Ja, und dieser Dreiklang wurde mit aller Macht auch geschützt. Selbst als Estebans Name 1976 bei einer Drogenrazzia fiel, als ein von ihm ausgestellter Scheck über $39.000 in einer Dealerwohnung sichergestellt worden war, geschah nichts. Der Fall wurde schnell zu den Akten gelegt. Es gab keine Untersuchung, es gab keine Suspendierung und es gab auch niemanden, der dann vielleicht aufgrund dieses Drogenkonsums, des nachgewiesenen Drogenkonsums, sich mal den guten Esteban zur Brust nahm. Es wurde einfach nicht thematisiert. Der Vorfall wurde unter den Teppich gekehrt, denn der Ressus, der war einfach zu wertvoll für Promoter, für Sponsoren, für TV-Sender, für ganz Puerto Rico. Und so sahen alle dabei zu, wie er immer tiefer in die Sucht abrutschte. Und auch nach dem Karriereende, da konsumierte er exzessiv weiter, vielleicht auch, weil er die Lehre ohne Training, ohne Disziplin übertünchen wollte. Und so verlor er vollends jede Kontrolle, zunächst mal über seinen Konsum. Und damit war Esteban nicht allein. Viele große Namen des Boxsports rutschten in den 80ern zum Beispiel in Sucht und Exzesse ab. Sugar Ray Leonard, Mike Tyson, Julio César Chavez, sie alle hatten außerhalb des Rings mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, aber keiner von ihnen ging dabei so weit wie der Ressource, denn der verlor nicht nur die Kontrolle über seinen Konsum, sondern auch letztlich über sich selbst und sein Handeln.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Thanksgiving 1980. Esteban de Jesus ist am Tiefpunkt. Seine Karriere ist de facto vorbei. Die Sucht hat die Kontrolle vollends übernommen. Er hat sich gerade einen Speedball gesetzt und jetzt entfaltet dieses teuflische Gemisch aus Kokain und Heroin langsam seine verheerende Wirkung. Estebans Wahrnehmung ist verzerrt, seine Hemmungen fast vollständig aufgehoben und in diesem benebelten Zustand setzt er sich jetzt in das Auto seiner Frau. Ein Besuch bei der Familie steht an, doch auf dem Weg kommt es zu einem eigentlich völlig belanglosen Zwischenfall im Verkehr, an einer Kreuzung. Wahrscheinlich ging es um die Vorfahrt, genau wissen wir es nicht, aber wir wissen, dass der zugedröhnte Esteban mit einem jungen Bauarbeiter im Auto ihm gegenüber in Streit gerät. Zwischen ihm und dem 18-jährigen Roberto Cintron González entwickelt sich eine hitzige Diskussion. Worte fliegen durch die heruntergelassenen Scheiben hin und her. Es wird lauter, aggressiver und immer unkontrollierter. Irgendwann reicht es Esteban. Er springt aus dem Wagen, rennt schreiend auf das Auto des Kontrahenten zu und zieht dabei eine kleine Pistole, Kaliber 25, und er drückt ab. Ein einziger Schuss mitten in den Kopf. Zintron bricht am Steuer zusammen und stirbt wenige Tage später im Krankenhaus. Esteban steigt derweil wieder in sein Auto und fährt weiter, als sei nichts geschehen. Später wird er zu Protokoll geben, dass er sich an nichts erinnere, weder an den Moment des Abdrückens noch daran, weitergefahren zu sein, von der Polizei verfolgt und verhaftet worden zu sein.
Ich wusste nicht einmal, dass ich jemanden getötet hatte. Meine Frau musste es mir sagen. Ich war so high. Es tut mir leid, was ich getan habe.
Er wird angeklagt und im Mai 1981 wegen Mordes ersten Grades zu lebenslanger Haft verurteilt. Für die Öffentlichkeit ist der Fall schockierend, nicht nur weil ein gefeierter Sportheld zum Mörder wurde, sondern weil dieser Mord so sinnlos war, spontan aus einem Drogenrausch heraus geschah. Esteban de Jesus wurde ins Gefängnis gesteckt, wo er langsam wieder zu sich fand, Baseball spielte und das auf vergleichsweise hohem Niveau. 3 Jahre in Folge schaffte er es in die All-Star-Auswahl der puerto-ricanischen Gefängnisliga. Das Spielfeld wurde sein Zufluchtsort. Hier fand er die Anerkennung wieder für sportliche Leistung, die ihm nach seinem Rücktritt vom Boxen so lange verwehrt geblieben war. Und er fand zum Glauben. Esteban wurde zum wiedergeborenen Christen, begann zu predigen. Er hatte nämlich erkannt:
Du brauchst mehr als einen Ausweg. Du brauchst einen Grund.
Das sagte er in einer seiner Predigten, die ihn für viele Mithäftlinge zum Vorbild machten oder zumindest zu einer Stimme der Reue, in der sie sich wiederfanden. Esteban begann, über seine Vergangenheit zu sprechen, aber nicht über die als Boxer, sondern die als Mensch, der gefallen war, der zum Süchtigen und Mörder wurde. Das war sein Versuch der Vergangenheitsbewältigung. Doch egal, wie sehr er sich auch darum bemühte, die Vergangenheit konnte er nicht mehr abschütteln. Sie hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits in seinem Körper eingebrannt, in Form eines Virus, der ihn zerstören sollte. 1985 starb Enrique, Estebans Bruder, an AIDS. Das tödliche Virus hatte er sich vermutlich durch eine verunreinigte Nadel beim Drogenkonsum eingefangen. Als Esteban davon erfuhr, schwante ihm gleich Böses. Jahrelang hatte er schließlich mit dem Bruder zusammen konsumiert und auch Nadeln geteilt. Er ließ sich also testen und erfuhr kurz darauf, dass er ebenfalls HIV-positiv war. Damals, Mitte der 80er, bedeutete eine HIV-Diagnose den sicheren physischen, aber auch vorher den sozialen Tod, besonders im katholischen Puerto Rico. In der Öffentlichkeit galt AIDS als Krankheit der Verdorbenen, war eng assoziiert mit Homosexualität und Drogen. Und das Stigma, was dem Ganzen anhaftete, war natürlich massiv. Deshalb verschwieg Esteban seine Krankheit auch, solange er nur konnte, doch mit der Zeit zeigten sich die Symptome immer deutlicher. Starker Gewichtsverlust, Infektionen, Schwächeanfälle. Nur sein Glaube gab ihm in dieser Zeit Halt und die Aussicht, vielleicht doch noch einmal mit seiner Familie zusammen zu sein.
Die Ärzte sagen mir, dass ich noch 1 bis 4 Jahre zu leben habe. Aber ich hoffe, dass Gott mir mehr Zeit gibt.
Das sagte Esteban de Jesus noch im Februar 1989. Als sich Estebans Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte, wurde sein Fall dann auch öffentlich. Wie gesagt, das Stigma HIV war zwar groß, aber Esteban de Jesus war immer noch ein ehemaliger sportlicher Superstar in seiner Heimat, ein großer Name. Und das setzte Justiz und Regierung natürlich unter Druck, vor allem auch moralisch. Man diskutierte öffentlich die Frage, ob eine Haftstrafe für einen sterbenden Mann wirklich zumutbar wäre. Der Gouverneur von Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, der entschied damals nein und er begnadigte de Jesus am 28. März 1989 aus humanitären Gründen, 4 Jahre vor der frühestmöglichen Aussicht auf Bewährung. Esteban wurde in eine Klinik für AIDS-Patienten in einer ehemaligen Milchfabrik in Villa Piedras verlegt, beziehungsweise sagen wir, wie es war. Er wurde abgeschoben an einen sehr trostlosen Ort, irgendwo nirgendwo am Stadtrand, wo AIDS-Patienten quasi, so war es damals, gesammelt wurden. Die Flure waren grau, das Licht war fahl, der Geruch von Desinfektionsmitteln und Tod war allgegenwärtig. Esteban selbst war auch nur noch ein Schatten seines früheren Selbst, abgemagert, geschwächt, kaum noch 50 Kilo schwer. Seine einst geschmeidigen Bewegungen waren reduziert auf zitternde Gesten. Er wartete auf den Tod, aber immerhin im Beisein seiner Familie und bei sich. Und in seinen letzten Wochen geschah dann noch etwas. Eine Geste, die weit über den Sport hinausreicht. Roberto Duran, der große Rivale, der Mann, mit dem Esteban sich in den 70ern 3 große Schlachten geliefert hatte, erfuhr von seinem Zustand. Und er reiste nach San Juan. Er betrat das Zimmer, in dem sein alter Gegner im Sterben lag. Und als er das Zimmer betritt, sieht er keinen Junkie, keinen Mörder, keinen Besiegten. Er sieht einen Menschen. Seinen alten Rivalen, der mit dem Tode kämpft.
Wir hatten 3 Kämpfe. 2-mal habe ich gewonnen. Er war immer nett und respektvoll, muskulös und jetzt hilflos und abgemagert.
Duran geht zu ihm hin, nimmt ihn in die Arme, wortlos. Und dann beugt er sich hinab und küsst Esteban auf die Stirn.
Ich habe ihn umarmt und geküsst. Es tat weh, aber ich sagte ihm, dass ich ihn immer lieben werde.
Duran hat damals seine Tochter bei sich und er sagt zu ihr,
komm bitte her, umarme ihn auch.
Und das Mädchen tut es, ohne Zögern, ohne Angst. In einer Zeit, in der Menschen mit AIDS von der Gesellschaft gemieden, isoliert, vergessen wurden, bedeutete diese Geste mehr als jeder Titel, mehr als jeder Titelkampf. Sie war ein Akt reiner Menschlichkeit, eine Umarmung gegen das Stigma und für Esteban ein Kuss gegen die Angst vor dem Tod. Später sagte der ehemalige Weltmeister José Torres, er habe noch nie eine so ehrliche Szene erlebt.
Es war, als würde der Sport sich verneigen. Vor dem Menschen, nicht dem Boxer.
2 Männer, einst Rivalen im Ring, nun verbunden durch Erinnerung und tiefen Respekt voreinander. Ein privates Foto hielt diese Szene fest und wurde zum Symbol dafür, dass Menschen, die gefallen sind, eben nicht ausgestoßen werden sollten, sondern trotzdem als Menschen behandelt werden sollten, gehalten, getragen und vor allem auch gesehen werden müssen. Am 12. Mai 1989 verlor Esteban de Jesus seinen letzten Kampf. 57 Siege, davon 32 per Knockout, waren ihm im Ring gelungen. Er hatte nur 5 Niederlagen kassiert und jetzt starb er mit gerade mal 37 Jahren. Sein Leben endete aber mit dem vielleicht menschlichsten Moment, den er selbst jemals erlebt hatte. Dieser Umarmung, dem Kuss seines größten Rivalen, einer Geste der Menschlichkeit, die aber gleichzeitig auch ein stiller und doch eindrucksvoller Kommentar war zum damaligen Zeitgeist, zum stigmatisierenden und herzlosen Umgang einer Gesellschaft mit HIV-Infizierten und zum Boxsystem, das Esteban de Jesus im Stich gelassen hatte und eben nicht nur ihn. Denn Esteban war ja nicht allein mit seinen Problemen. Wir haben es gesagt, in den 70ern und 80ern rutschten viele Boxer in Drogen ab, weil es keine Kontrollen gab, keine Prävention und vor allem, weil auch kein Bewusstsein für das da war, was hinter ihren Problemen stecken konnte. Promoter, Verbände und Zuschauer, die wollten Siege sehen, aber eben nicht den Menschen, der diese Siege errang. Sie wollten nur die Kunstfigur, den Star haben. Esteban war so ein Star, ein Held, solange er Titel gewann. Als er aber strauchelte, als die Drogen ihn auffraßen, als er im Gefängnis saß, da war niemand mehr da. Kein Verband, keine Sponsoren oder Förderer. Das Boxbusiness hatte ihn erst benutzt und dann entsorgt. Ihm blieb am Ende nur noch der Respekt des größten Gegners. Ein einzelner Mensch bewies ihm am Ende, dass er eben mehr war als seine Fehler. Er hatte ein strafrechtlich gesühntes Verbrechen begangen. Esteban de Jesus, das darf man nicht vergessen, hatte einen Mann erschossen. Aber er war gleichzeitig selbst auch Opfer eines moralischen Verbrechens geworden. Begangen von Sport und Gesellschaft durch kollektives Wegschauen. Das hat er erst überhaupt ermöglicht, dass Esteban de Jesus vom gefeierten Champion zum Mörder hatte werden können.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.